Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir hinspüren, Erfahrungen weitergeben, Impulse erarbeiten und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Hamburg bei der Ministry Group und wir haben ein besonderes Event heute, weil wir nämlich einen Salonabend haben. Das heißt ganz konkret, wir nehmen nicht nur den Podcast auf, wir nehmen ihn live auf zusammen mit Publikum und wir gehen dann miteinander in Dialog. Also wir setzen genau diese Intention dieses Podcasts fort. Und ich bin jetzt hier zusammen mit der Jana und stell dich doch kurz selber vor.
Ja, mein Name ist Jana Rasmussen. Ich freue mich total, dass wir uns hier heute zum ersten Mal in echt treffen. Wir haben uns ja digital kennengelernt. Ich habe schon als Kind Geschichten geliebt und wollte unbedingt auch beruflich was damit machen. Ich habe im Garten mit meinen Geschwistern in der Hängematte gelegen und denen Geschichten erzählt. Und so lange haben wir uns immer nicht gestritten. Das war super. Ich dachte dann, am Theater werden Geschichten mit allen Sinnen erzählt und habe Bühnenbild und Medien studiert. Als ich dann am Theater war, habe ich gemerkt, dass das sehr hierarchisch ist und ganz wenig kreativ und dachte, ich muss noch mal was anderes lernen und auch mehr Macht haben und habe dann noch Management studiert. Und heute arbeite ich als Führungskräftetrainerin und Story Developer.
Ja, danke, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ich finde das immer ein ganz besonderer Moment, wenn, ich sag mal, man sich digital kennenlernt und dann vor allem wirklich auch spürt, austauscht. Wir haben vor ein paar Wochen telefoniert und das war auch schon sehr intensiv. Und für mich ist das ein ganz besonderer Moment, weil es verbindet sich auch mit dem Thema, was wir anschauen möchten, was uns beide auch am Herzen liegt. Und zwar geht es darum, dass, naja, ich sag mal, in den Zeiten, in denen wir leben, ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor ist, wie reden wir miteinander, auch in dem Sinne von, naja, wie gehen wir miteinander um, ja, was erzählen wir uns, also dass das eigentlich eine Riesenressource ist, die gar nicht, naja, ich sage es positiv gesagt, die wir wirklich auch dafür einstehen müssen und wo wir auch drauf blicken müssen, warum ist es so wichtig und was gilt das konkret zu tun.
Ja, jetzt hast du schon so mein Hauptthema angesprochen, das Erzählen. Ich erzähle in meiner Arbeit eher wenig. Ich versetze Menschen in die Lage, selber Geschichten zu erzählen. Und da gibt es immer mindestens zwei Personen. Einmal denjenigen, der erzählt, und dann gibt es den Zuhörer. Und das ist neben dem Erzählen das auch eine der meist unterschätzten Skills, nämlich das aktive Zuhören. Tatsächlich. Und was das Storytelling so besonders macht, ist, dass es Menschen auf eine empathische Weise verbindet. Und was mir so viel Spaß macht bei meiner Arbeit ist, dass ich im Grunde die Menschen in Kontakt bringe mit sich selber, also mit ihrem emotionalen Selbst, dadurch, dass sie Geschichten entwickeln, die sie die aus ihrer eigenen Biografie kommen. Ich sage immer, meine Arbeit ist so eine Mischung zwischen Ethnologie und Psychologie. Weil ich selber gar kein Storyteller bin, sondern tatsächlich die Menschen dazu bringe, ihre eigenen Geschichten hervorzuholen und mit einer strategischen Wirkung erzählen zu lernen.
Heißt, du bist sozusagen sehr, sehr konkret, auch im Sinne von Befähigung, ich spüre mich selber, aber ich spüre auch, an wen sende ich was aus, oder?
Ganz, ganz genau. Also die erste Entscheidung ist immer, was ist eigentlich meine Botschaft? Das ist ja schon mal die Hauptarbeit, wenn man was kommunizieren will. Was will ich eigentlich sagen? Und was ist meine Rolle in dem Ganzen? Das Tolle an Stories ist, dass sie bestimmte Muster haben. Also sei es die Heldenreise, dann gibt es noch die Archetypen. Und ich muss mich, wenn ich Stories entwickle, als Führungskraft oder auch als Nicht-Führungskraft, ich muss mich immer selbst positionieren. Wer bin ich denn in meiner Geschichte? Wie fühle ich mich dabei? Und es passieren ja nicht nur draußen Geschichten, sondern es passieren während jeder Story auch, passiert auch die Reise des Helden oder der Heldin. Das heißt, der Held oder die Heldin entwickelt sich auch selber und macht eine Reise, also eine Entwicklung mit. Und da sind wir bei Entwicklung und und Veränderung. Und diese jahrtausendealte Methode des Storytellings ist jetzt gerade so einen Hype bekommen, weil wir dringend Veränderungen brauchen in der Arbeitswelt. Zum Teil durch den Druck von digitaler Transformation. Da kriege ich eigentlich meine meisten Aufträge, weil viele Unternehmen da halt das emotional auch die Leute mitnehmen müssen. Es reicht nicht zu sagen, so, wir müssen uns jetzt verändern, wir schalten alle auf digital und wir haben es ja schon gehört, ne? Ab morgen arbeiten wir alle agil. So nimmt man die Leute ja nicht mit. Aber mit Geschichten kann man halt hervorragend Menschen wirklich bewegen, Veränderungen zuzulassen.
Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig zu gucken, was heißt denn eigentlich Storytelling oder was mache ich denn ganz konkret?
Genau. Also das Storytelling ist für mich das Gegenteil von Bullshitting. Also ich erzähle nicht einfach irgendwas oder ich erzähle mal eine schöne Anekdote aus meinem Leben oder eine lustige Geschichte, die schon 25.000 Mal Leute zum Lachen gebracht hat, sondern das, was ich mit strategischem Storytelling meine, ist, ich überlege mir, was will ich denn wirklich sagen? Was ist denn meine Botschaft? Und wer ist meine Zielgruppe? Welche handelnden Personen habe ich in der Geschichte? Also wirklich so, als würde man ein Storyboard für einen Film schreiben und sich selber darin zu positionieren. Deswegen ist es auch, sagen mir die Leute dann auch immer, ja Mensch, das war aber doch eigentlich jetzt auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, genau, denn ich muss mich selber erstmal positionieren. Und das ist ja das Thema, was uns auch verbindet, die Menschlichkeit zurück ins Arbeitsleben zu bringen. Das passiert dabei automatisch.
Also eine sehr, sehr tiefe Arbeit, eine sehr, sehr grundlegende Arbeit, die aber auch, wenn sie zugelassen wird, sozusagen etwas öffnet, oder?
Ja, das öffnet eine Menge. Und zwar bei den Teilnehmenden meiner Workshops tatsächlich mit sich selber in Kontakt zu kommen und festzustellen, hey, Moment mal, ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwie kommunizieren und dann verstehen die das, sondern ich bin ja selber Teil meiner Arbeit und ich bin wichtig als Mensch und ich lasse meine Menschlichkeit jetzt nicht am Werkstor hinter mir und gehe mit irgendeiner Maske in die Arbeit. Das machen ganz viele, aber das ist halt spätestens in dem Moment vorbei, wo sie vor einer Gruppe von Peers ihre Story erzählen. Die sind nämlich immer persönlich und ich bringe die dazu, dass sie immer eigenes Material nehmen und nicht eben was sie sonst wo gehört haben. Deswegen ist das tatsächlich dann auch einigermaßen tief, ja. Also manche sind sehr überrascht.
Naja, du hast ja auch vorher gesagt, ja, es ist für dich das Gegenteil von Bullshitting. Ja. Ich sag mal, in den Zeiten, wo wir sind mit Social Media, wo ganz, ganz viel schnell kommuniziert wird, glaube ich, hilft auch diese Rückbesinnung. Was sage ich eigentlich, was meine ich damit? Ja, und letztlich ist ja eigentlich egal, wo ich es ausspreche, es verbindet sich eine Tat damit, wenn es auch unbewusst ist, oder?
Also es ist also keine Story ohne Call to Action und damit, das ist ja meistens die Botschaft. Ich will ja mein Team bewegen, Veränderungen zuzulassen oder zu sagen, wir müssen uns selbst ändern und deswegen ist immer eine Tat am Ende einer Story, was sollen wir jetzt machen?
Ja. Ich glaube, das ist auch, ich sag mal, uns geht es beiden ja auch um Bewusstsein zu schaffen. Ja, dass das schon ein wesentlicher Punkt ist, den Leuten klarzumachen, es ist nicht einfach nur so, dass du das jetzt tweetest, sondern es passiert vielleicht unterbewusst, aber es verbindet sich was damit. Also es ist jetzt nicht einfach nur hergelabert oder eben auch das Bewusstsein zu schaffen, denk mal drüber nach, was du gerade sagst, vielleicht.
Das stimmt und vielen wird durch diese Arbeit mit Geschichten erst bewusst, warum rede ich überhaupt?
Genau.
Und was rede ich so den ganzen Tag? Und wie rede ich überhaupt mit meinem Team und sowas? Und das ist natürlich nicht das Einzige, aber sich bewusst zu machen, wie ändert sich so ein Team, wenn ich morgens nicht anfange mit so, das ist unsere Agenda, ihr macht heute das und das und fertig, sondern sich die Zeit zu nehmen, zu fragen, wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Und kurz und knackig, aber jeden und jeder einmal abzuholen, da, wo er oder sie jetzt ist, das hat so eine Wahnsinnswirkung, weil man als Mensch wahrgenommen wird und man kann auch den Wechsel machen zwischen, jetzt war ich noch eben gestresst, weil ich musste vielleicht noch meine Kinder in die Kita bringen und der Verkehr war blöd und komme ich ja abgehetzt an. Wenn ich das einmal sage, und dann von allen das auch höre, dann kann ich ganz anders in den Tag starten. Und sich die Zeit aber zu nehmen, und da ist es wieder das Menschliche und das Zuhören und das Erzählen lassen, das hat eine Wahnsinnswirkung. Und das erschließt sich verrückterweise Führungskräften auch sofort. Ja. Wenn sie das einmal erlebt haben, wie fühle ich mich denn selber vor so einer Gruppe, wenn ich den Tag nicht anfange mit, ich bin so und so, habe so und so viele 100 Mitarbeitende und war vorher das, das und das, sondern zu sagen, wie fühle ich mich, wie geht's mir?
Ja. Passend dazu, ich erlebe es auch so, dass, also ich sag mal, in dieser Spanne von Bullshitting hin zu Essenz, was Gespräche sein kann oder was Inhalte sein können, dass dann es auch eine Möglichkeit ist, ich kann mich bewusst entscheiden, dass ich zuhören will. Ich kann mich bewusst entscheiden, sage ich mal, dass ich auch was gemeinsam gestalten will. Also eigentlich wie diese Intention dieses Podcasts oder auch dieses Abends, wo wir uns begegnen, heißt jetzt nicht, dass es mir immer zu 100% gelingt, aber ich merke, je mehr ich es tue, ich kann bewusst einen Rahmen schaffen und da entsteht auch was. Also es ist, ich glaube, auch das ist so eine Schöpferkraft, die unterschätzt wird, so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Und kann ich nur tausendmal Ja sagen. Und diesen Rahmen zu schaffen, das ist meiner Ansicht nach die Führungsaufgabe. Also bei einem agilen Arbeiten und allen Freiheiten muss es doch so einen Rahmen geben. Und da ist wie immer Kommunikation alles, sodass man auch die Menschen wertschätzt und ihnen zuhört und selber klar kommuniziert und so eine Atmosphäre von Vertrauen schafft. Mhm. Wir hatten schon über Fehlerkultur gesprochen. Da haben wir in Deutschland hier und da auch noch einiges zu tun. Aber dass man, also Vertrauen bildet die Grundlage jedes Teams. Wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen nicht vertraue, dann wird sich keine gute, gesunde Arbeit daraus entwickeln. Man kann zwar mit Druck dann trotzdem auch produktiv sein, haben wir ja lange Historie im großen Konzern, aber wenn irgendwo was schräg liegt und Coaches und Trainer engagiert werden, dann ist es ganz häufig mangelndes Vertrauen zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden oder auch in den Teams. Das wäre für mich so ein Hauptpunkt, den Rahmen zu schaffen, dass man mit Vertrauen arbeitet.
Vertrauen, was letztlich auch mit Menschenbild zu tun hat, oder?
Unbedingt. Da muss man ja bei sich selber anfangen. Es gibt ja auch diese schöne Idee, man muss bei sich selber anfangen mit Veränderung. Da muss ich mich natürlich auch selber fragen, vertraue ich denn meinen Leuten und vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten? Mhm. Was mache ich, wenn ich selber einen Fehler mache? Versuche ich das unter den Teppich zu kehren? Oder bin ich so ehrlich und sage, ich bin auch ein Mensch und damit nicht unfehlbar? Und mein größter Fehler war zum Beispiel, oder ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ist, und das macht Führungskräfte unglaublich stark, wenn sie fähig sind zu sagen, ich bin nicht nur der Superheld, sondern ich bin ein Mensch, ich mache Fehler und ich zeige mich auch verletzlich, indem ich sage, hier, das und das war nicht so toll und ich habe Folgendes daraus gelernt.
Weil es letztlich ja, glaube ich, auch so ist, dass in der Arbeitswelt, vielleicht auch gerade zugespitzt in Konzernen, ich sag mal, gewisse Realitäten wie Scheitern, Krankheit, jemand wird gekündigt, hatten wir auch vorher und so weiter, dass das oftmals stattfindet. Aber wie wird denn eigentlich darüber gesprochen? Fragezeichen, dass es so ein bisschen sich im Schattenbereich eher abspielt.
Das stimmt, das ist der Wunsch danach, eine große künstliche Harmonie zu haben. Und das kommt direkt nach Vertrauen. Das Thema, wie gehen wir mit Konflikten um? Können wir streiten? Können wir Auseinandersetzungen zulassen? Das geht schon mal nicht ohne Vertrauen. Mhm. Aber wie reden wir auch über Misserfolge? Und das muss man tatsächlich lernen. Also dass nicht alles immer fancy läuft und die Zahlen besser und besser werden und HR keine Probleme hat und so. Also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Faktor von dem großen Container New Work und agiles Arbeiten.
Ja, und jetzt bin ich genau wie du auch organisationsbegleitend unterwegs und finde es dann auch immer wieder spannend, so, ich sag mal, in diesem Öffnungsprozess, was sich da auch, naja, ich sag mal, zeigt, auch an Ängsten, was passieren könnte oder wie dann tatsächlich damit umgegangen wird. Und wo ich dann auch merke, ganz wichtig ist schon mal, den Leuten klarzumachen, es muss vielleicht einfach mal ausgehalten werden, ja, dass gesprochen wird über gewisse Dinge, ja, also dass es nicht unausgesprochen bleibt, so. Also mir machen solche Schatten sehr viel Angst, muss ich auch sagen, wenn so etwas im Raum steht wie so ein Elefant, im wahrsten Sinne des Wortes, und jeder weiß es, aber wir sind eigentlich gar nicht in Beziehung damit.
How to eat an elephant one bite at a time. Also wenn man es kleiner macht und sich anguckt, was macht mir denn genau Angst, und es in kleinere Portionen teilt, dann kann man viel besser damit umgehen, als den großen Elefanten immer anzugucken und denken, oh Gott, wie furchtbar ist das denn? Und zudem, wie kommuniziert man es im Unternehmen? Ich kriege ja immer Feedback, wie die Menschen ihre Stories erzählt haben vor ihrem Team, vor den Investoren, wie auch immer. Und dieser Überraschungsmoment, wenn ich was Persönliches zeige und Verletzlichkeit und einen Fehler kommuniziere und ich werde dafür nicht in die Pfanne gehauen, sondern der Response ist wirklich nur großartig. Das ist so stärkend für die Leute, dass sie merken, sie sind nicht allein. Und ich hatte da schon so schöne Momente, wo das Team gesagt hat, bei einer weiblichen Führungskraft von ein paar Wochen, die gesagt hat, wie hart das für sie war, in einem neuen Land anzufangen. Ihre Familie ist in dem Ursprungsland geblieben. Und wie allein sie sich gefühlt hat. Und ihr Team war dabei und hat gesagt, ey, davon hatten wir keine Ahnung. Du bist für uns der Star. Wir lernen so viel von dir und du machst es so großartig. Wir hätten nie gedacht, dass du dich vielleicht im Beruf und auch privat ab und zu mal so einsam fühlst. Und das müssen wir jetzt sofort ändern. Und wir gucken jetzt, wie wir so ein Schild um dich aufbauen, um dich zu tragen. Und also ich habe wirklich noch keinen Moment erlebt, wo jemand gesagt hat, ich habe meine Story erzählt und es war danach furchtbar. Sondern es ist, also dieses Teilen und Verletzlichkeit zeigen ist wirklich großartig.
Ja, und dockt vielleicht auch noch ein Beispiel an. Du hast es jetzt auch aus dem Organisationsbereich erzählt. Ich hatte einen Austausch auch in diesem Podcast mit zum Thema Männergesundheit mit Sabine Battenhausen, heißt sie. Die hat sehr stark darauf reagiert, gerade als November war, was sich hier einsetzt für Männergesundheit als Initiative, wo sie gesagt hat, naja, was kann ich denn als Frau für dich tun, dass du in die Kraft kommst, dass du für dich sorgen kannst. So. Und ein Ding, was wir rausgeschält haben, war sehr, sehr wesentlich, dass wir gemerkt haben, naja, wenn ich mich zeigen kann in der Beziehung und nicht die Angst haben muss, dass sofort die Beziehung deswegen auseinandergeht, dann können wir eigentlich tiefer gehen und ich kann sozusagen den Rahmen auch schaffen, genau da dafür.
Ja, spannendes Thema. Also ich glaube, das unterscheidet sich für mich gar nicht, ob das berufliche Beziehungen oder private Beziehungen sind. Das ist ja einer der größten Wünsche von Menschen, sich so zeigen zu können, wie man ist und keine Rolle spielen zu müssen. Und mein Wunsch da ist mit all dem, wie sich die Arbeitswelt jetzt verändert, dass die Leute den Mut haben, sich als Mensch mit zur Arbeit zu bringen. Und ich bin sicher, wenn das mehr machen, dann gibt es einfach auch weniger arbeitsbedingte Krankheitsbilder und dergleichen und weniger Burnout. Mhm. Und so die klassischen Themen.
Letztlich hat ja auch, das ist auch unser gemeinsames Verständnis, dieser Dialog auch was damit zu tun, wie gehe ich mit Menschen um, wie führe ich Menschen. Und nachdem wir auch beide so ein bisschen gucken, was denn da Sinn macht, was wird geforscht. Es gibt ja auch schöne Beispiele, ich sage mal, welche Fragen stelle ich, wie resoniert das mit dem Hirn, aber auch, du hast mir mal erzählt vorher im Vorgespräch auch in dem Sinne, naja, wenn wir wirklich miteinander in Kontakt sind, was passiert dann im Hirn?
Wenn wir uns Geschichten erzählen, ist es tatsächlich so, dass bei uns dieselben Gehirnregionen angeregt werden. Also wenn du das Story erzählst, dann nehme ich das gleich wahr. Und wir verbinden uns auf einer Ebene, die jenseits von Bullet Points und Daten sind, also Informationsaustausch, sondern ich fühle, was du fühlst. Wenn die Geschichte nach bestimmten Mustern erzählt wird, also Spannungsbogen, Archetypen, muss man schon ein bisschen zwei, drei Sachen drüber wissen. Das geht aber relativ schnell. Und was ich persönlich noch spannender finde, dass es Forschung gibt, die den Hormongehalt im Blut gemessen hat. vor dem Erzählen, während und nach dem Erzählen einer Geschichte. Und viele kennen dieses Bindungs- oder Liebeshormon Oxytocin. Und wenn eine Geschichte mit einem Spannungsbogen erzählt wird, dann gibt es einen signifikanten Anstieg von Oxytocin im Blut. Das heißt, in mir entsteht einfach Bindung zu dem Geschichtenerzähler. Und deswegen ist das auch so ein mächtiges Tool, wenn man so will. Und deswegen wird es auch in vielen Ländern ganz stark genutzt. Die Amerikaner sind uns da weit voraus. Man muss auch sagen, dass man einen ethischen Kompass braucht, um das anzuwenden, weil man kann damit Leute manipulieren. Das ist so viel, ist glaube ich klar. Ja. Aber wenn man das sozusagen auf der guten Seite der Macht anwendet, um für Teambuilding und für Verletzlichkeit zeigen und in Kontakt treten mit Leuten, mit denen ich eine gemeinsame Mission habe, dann ist es natürlich ganz großartig.
Finde ich jetzt auch sehr wichtig, dass du sagst, es kann auch diese dunkle Seite geben. Ja. Gleichzeitig mit diesem Verständnis, es ist ja so ein bisschen dann auch, ich sag mal, wir reden jetzt darüber, wie gehen wir im Job miteinander um, privat miteinander um. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel die Ebene, auch wieder auf Social, digital, wo sozusagen gerade auch Trolle, Extreme, ich sag mal, gewisse Narrative haben, wie sie mit Leuten in Kontakt gehen. Ich hebe es jetzt deswegen hervor, weil wir sozusagen Werkzeuge auch haben, um tatsächlich was Wertvolles herzustellen. Also ich sag mal, mich bewegt ja auch im Zuge dieses Podcasts, dass gewisse Dynamiken stattfinden, die kontraproduktiv sind. Ja? Und dass wir uns gegenseitig stärken können und dass es auch die Mittel dazu gibt, mit denen wir was Gutes herstellen.
Ich habe zum Glück selber nicht so viel mit Trollen zu tun gehabt oder mit Stalkern auf Social Media. Ich glaube, man muss genauso wie im echten Leben gucken, wem vertraue ich, wer verdient das und was möchte ich auch selber von mir preisgeben. Mhm. Und da lohnt es sich aber auch, die Geschichten oder die Narrative auszuwählen, die ich habe, und nicht immer alles Mögliche zu erzählen, sondern zu sagen, was möchte ich von mir zeigen als Johannes, als Jana. Und dann das empfehle ich immer Leuten, wenn die das damit anfangen, bei 3-4 Themen zu bleiben.
Ja.
So eine Wiedererkennbarkeit, die aber auch ein Schutz sind, um nicht zu privat oder zu persönlich zu werden.
Ja, also letztlich quasi auch eine Kompetenzbildung oder sozusagen einen Rahmen zu schaffen, wie gehe ich damit um? Oder wie trete ich in Dialog?
Genau, wie trete ich in Dialog und was sind auch die Themen, mit denen ich identifiziert werden möchte und was sind auch die Themen, über die ich reden möchte? Also da ist ja auch wieder der Dialog. Also wenn ich was poste und ich möchte keine Resonanz, dann ist das für mich nicht der Sinn von Social Media, sondern ich persönlich möchte ja mit Leuten in Kontakt treten, mit denen ich irgendwelche spannenden Themen gemeinsam habe, um mit denen gemeinsam nachzudenken, Ideen auszutauschen, vielleicht mal zu arbeiten und dergleichen.
Runden wir es ab. Ich wiederhole einfach nochmal, wo wir angefangen haben und schauen gerade nochmal kompakt drauf. Das Thema gerade sich Bewusstsein zu schaffen über Sprache, Bewusstsein zu schaffen, wofür stehe ich, wie reden wir auch miteinander, dass das so eine essentielle Quelle sein kann letztlich und auch was gilt es konkret zu tun? Also warum ist es so wichtig und was gilt es konkret zu tun, dass wir das nochmal zusammenfassen?
Wow, was gilt es konkret zu tun? Mein Credo ist ja, wir sind alle Menschen. Es gibt kein Wir und Sie oder kein Wir und Euch. Und das ist ein aktives Tun. Das funktioniert nicht von alleine. Also ich muss mir bewusst werden, wer ich bin, wie ich mit anderen in Kontakt trete und was da mein Medium ist. Also ist mein Medium, ich gehe raus und treffe die in echt? Oder ist es das plus Social Media? Und wie möchte ich überhaupt mit anderen Leuten in Kontakt treten? Zu welchen Themen? Und wie tief kann Zuhören sein? Also es gibt dieses Zuhören, wo ich nur warte, bis ich meinen Einsatz habe. Und dazu kann ich auch was erzählen. Dann gibt es Zuhören mit Downloaden, aber so ein richtig intensives Zuhören kann ganz neue gemeinsame Welten schaffen. Und damit kann man dann wirklich was verändern, indem man eine gemeinsame Realität erzeugt. Und wenn man dann noch das den anderen erzählt, hat man Wandel plötzlich in die Realität umgesetzt.
Genau, und letztlich das Gegenteil von diesem Blabla, von der heißen Luft, sondern du manifestierst.
Du manifestierst das, machst eine Story draus und die kannst du dann auch anderen erzählen, die gar nicht bei der Entwicklung oder der Idee erstmal dabei waren, aber dadurch, dass die Story in ihrem eigenen Kopf weiter entsteht und wächst sozusagen, kannst du dadurch wirklich soziale Veränderungen erreichen.
Also letztlich ein sehr kraftvolles Werkzeug, um auch was zu gestalten.
Also wer der beste Storyteller gewinnt, hat mal jemand Kluges gesagt, und dem kann ich mich echt nur anschließen, weil wenn ich klar kommunizieren kann mit einer Geschichte, mit denen ich Menschen empathisch begegne, dann kann ich eigentlich alles erreichen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir. Und wir schließen die Aufnahme.